Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 9. Juni 2020. Hier ist Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages. Und wenn ihr uns mit an den Frühstückstisch nehmt, dann habt ihr einen leckeren Wissensvorsprung.
Denn wir liefern euch, was ihr zu den Sportereignissen von gestern wissen müsst. Und wir blicken mit euch nach vorn, was der Tag bringt und womit ihr eure Kollegen oder die Freunde in Sachen Sport verblüffen könnt.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Guten Morgen in die Runde, guten Morgen Malte. Malte, du schaust halt wieder blendend aus.
Ja, ich bin auch richtig gut aus den Federn gekommen. Die Platte ist auf Hochglanz poliert und meine neuen Lotta Matthäus-Treter, die kommen heute mit der Post.
Oh, so könntest du fast auch vor Gericht eine gute Figur machen. Apropos, vor dem Kass versucht Man City sich gerade reinzuwaschen. Es gibt eine Anhörung in einem Verfahren, das richtungsweisend für den internationalen Fußball sein könnte.
Da blicken wir gleich drauf und wir blicken natürlich auch zurück auf eine der spektakulärsten NBA-Finalserien aller Zeiten. Gibt da einen Jahrestag zu feiern. Wir haben Top und Flop am Start, das Geburtstagskind des Tages. Ein Stürmer heute, der Geschichte schrieb.
Und wir haben einen Viertligisten dabei, der heute vielleicht Geschichte schreibt. Aber vorher blicken wir noch zurück auf einen turbulenten Montagabend in der zweiten Liga.
Stand jetzt aktuell.
Montagsspiel in der zweiten Liga. Ja, Stuttgart hatte am Wochenende gegen Osnabrück geschwächelt, die Tür aufgemacht mit dem 0:0 und damit für den HSV die große Chance bereitet, dass der mit einem Sieg gegen Kiel wieder auf Platz 2 der Tabelle der zweiten Liga vorstoßen hätte können. Hätte.
Ja, dieses hätte, Mann. Und dieses hätte schwingt immer mit im Volkspark, diese Vorlage. Hätte der HSV in einem turbulenten, aber zu keiner Zeit hochklassigen Partie nutzen können, aber wieder mal nix. In der Nachspielzeit kassierten die Hamburger tatsächlich noch das 3:3, den Ausgleich und stehen weiter auf Platz 3 der Tabelle. Abzüge für den HSV gibt es für schwache Anfangsminuten, deutlich größere, aber dann für das Defensivverhalten. Das hat man denn eben auch noch in der Nachspielzeit gesehen. Die können das reine Plus, die Comeback-Qualitäten der Hamburger nicht wirklich aufwiegen. Allerdings muss ich sagen, das war ein Spiel, da war alles drin, nur keine sportlichen Höchstleistungen, muss man sagen. Also ein Kick, wo man sagen könnte, also wenn du da jetzt irgendwo hingegangen wärst und Bier trinken, hättest du wahrscheinlich deine Zeit besser verbracht.
Aufstiegskrampf, könnte man fast sagen.
Och, ja.
Zweite Liga at its best. Die Hamburger, gut, die kamen zweimal, wir haben es gesagt, Comeback-Qualitäten nach Nackenschlägen wieder zurück, drehten einmal den Rückstand zu Beginn, stehen am Ende aber wieder mit nur einem Punkt. Drama können sie beim HSV, aber den HSV müssen wir kritisieren und wir müssen vor allen Dingen auch das Schiri-Gespann um Referee Bastian Dankert kritisieren, inklusive dem Video Assistant Referee. Die erwischten alles andere als einen Sahnetag, lagen bei einigen Schlüsselszenen der Partie komplett falsch, auch wenn das Ergebnis am Ende, ja, war leistungsgerecht, aber die Schiri-Leistung keinesfalls. Es begann alles mit einem Fehler des HSV. Gucken wir doch mal auf das Sportliche. Wir werden den Schiri natürlich auch gleich nochmal erwähnen. Beim frühen Rückstand durch Mühling, da verteidigt der HSV, ja, dilettantisch. Das war in der 9. Minute. Und dann zeigten die Hausherren immerhin die von uns schon gelobte Reaktion, wurden aber zunächst nicht belohnt, denn der vermeintliche Ausgleichstreffer, der zählte nicht. Nach Hans Ecke stand Jatta im Abseits, nahm Kiels Torhüter vermeintlich die Sicht. Und der Kopfballtreffer von Van Drongelen, dem wurde dann die Anerkennung verweigert. Das hätte man auch irgendwie etwas anders sehen können, oder?
Ja, da hast du spätestens schon das erste Mal mit dem Kopf schütteln müssen. Was siehst du da und was macht ihr da und vor allem, was siehst du nicht? Eine ziemlich umstrittene Entscheidung vom unparteiischen Bastian Dankert. Denn ob Jatta da wirklich jemanden behindert und das Tor durch seine Stellung auf dem Feld damit dann begünstigte, darüber kann man wirklich trefflich streiten. Und auch die Szene, die dann zum Ausgleich führen sollte, hatte ein Geschmäckle. Kiels Neumann wirbelte beim Zweikampf mit Kittel im eigenen Strafraum so ein kleines bisschen mit den Armen, traf dann Kittel wenn überhaupt nur leicht. Ich sage, an der Brust, Kittel hat sich das Gesicht gehalten, was ich schon an Theatralik nicht zu überbieten finde. Der HSV machte dann aber natürlich deutlich mehr draus. Er bekam den Elfmeter und Hand verwandelte zum 1:1 in der 21. Minute.
Das war schon sehr nach Konzessionsentscheidung und nur 2 Minuten später schickte Van Drongelen dann mit einem langen Ball Leibold in den Strafraum. Der legte per Grätsche quer auf Poyan Balo, der nur noch einzuschieben brauchte. Auch in der Folge bestimmte der HSV das Geschehen, auch nach dem Seitenwechsel. Einen weiteren Elfmeter verweigerte dann allerdings wieder der Schiri.
Diesmal lag Dankert aber richtig, weil Lee bei seiner Grätsche im Strafraum gegen Letschert klar den Ball gespielt hat. Und dann fiel plötzlich der Ausgleich. Auf der Gegenseite. Lee verlängerte eine Flanke von Reese, eine rechten Seite von Drongelen, konnte den Kieler dann auch nicht stören. Jona reagierte am zweiten Pfosten blitzschnell und traf dann zum 2:2 in der 64. Minute.
Aber wieder kam der HSV, wieder antwortete er ziemlich schnell. Kinsombi, der flankte aus dem rechten Halbfeld auf Poyan Palo, der kam zum Kopfball, traf zur erneuten Führung des HSV. 67. Minute war das und die hielt letztlich dann auch bis in die Nachspielzeit.
Pollersbeck, der wieder den Vorzug im HSV-Tor vor Heuer Fernandes bekommen hatte, wähnte sich schon als Matchwinner, war mit den Händen ganz sanft dran in der Nachspielzeit, hatte eine dicke Möglichkeit der Kieler zum Ausgleich dann entschärfen können, aber dann musste er bei der letzten Aktion des Spiels, buchstäblich, dann doch nochmal hinter sich greifen.
Irgendwie hatte Kiels Lee nämlich den Ball an ihm vorbeigestochert und tatsächlich einen Punkt aus Hamburg entführt.
Ja, man könnte auch sagen, er hat dem HSV letztlich 2 Punkte im Kampf um Platz 2 weggeschossen. Der Stuttgarter Fauxpas, der konnte von den Hamburgern nicht genutzt werden. Jetzt müssen sie weiter um den Aufstieg zittern. Aktuell sind sie nur, und das muss man sagen, es ist nur, sie hätten heute mehr draus machen können, es ist nur der Relegationsplatz.
Drama können sie beim HSV.
Ach ja. Wo soll denn das bitte noch hinführen? Aber VfB Stuttgart, der macht's ja ganz genauso. Das ist ja, die wollen ja auch nicht wirklich aufsteigen, also zumindest nicht als direkter Aufsteiger, denn sie tun auch zu wenig dafür. Gegen den HSV haben sie es getan, aber Osnabrück, die musst du zu Hause eigentlich besiegen. Das wird ein ganz enges Ding bis zuletzt. Eigentlich ja ganz schön, aber irgendwie auch Drama pur.
Stand jetzt Top-Thema.
2 Jahre ohne Champions League, das droht Manchester City. Die UEFA hat den Club nach Verstößen gegen das Financial Fairplay für 2 Jahre von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Dagegen legt das City natürlich Einspruch beim CAS ein, dem Internationalen Sportgerichtshof. Seit gestern läuft die Anhörung. Malte, du hast dich für meinsportpodcast.de in der Podcast-Reihe Sportplatz schon häufiger ausführlich mit dem Thema Financial Fairplay und auch der Causa Manchester City beschäftigt. Vielleicht kannst du uns nochmal kurz zusammenfassen, worum geht's bei dem Streit? Was wirft die UEFA dem Club eigentlich vor?
Ja, um es mit einem Wort zu sagen, Betrug. Man City soll mich versucht haben, bewusst zu täuschen, um die Regeln des Financial Fairplay zu umgehen. Und dazu sollen im großen Stil Gelder, die direkt vom Haupteigentümer Scheich Mansour an den Verein gezahlt wurden, als Sponsoreneinkünfte in den Büchern geführt worden sein.
Woher kommen denn die Beweise, auf die sich das unabhängige Finanzkontrollgremium der UEFA bei diesen sehr, sehr heftigen Vorwürfen wirklich stützt?
Die stammen von der Plattform Football Leaks. Die haben zahlreiche interne E-Mails und auch Dokumente aufgetrieben und veröffentlicht. Und dadurch erhärten sich diese Betrugsvorwürfe offenbar sehr.
Ja, und wie ist denn die Reaktion von Manchester City? Was sagen die zu diesen Beschuldigungen?
Naja, die versuchen sich natürlich als Opfer einer Kampagne der UEFA gegen den Club zu inszenieren. Die UEFA, so heißt es von Man City, vertraue auf gestohlene und aus dem Kontext gerissene E-Mails, statt den von City vorgelegten Beweisen Glauben zu schenken. So heißt es von Vereinsseite. Und City behauptet, an den Vorwürfen sei natürlich nichts dran. Und deshalb werde man selbstverständlich auch alles tun, um jetzt beim CAS in Lausanne die eigene Unschuld zu beweisen. Und dazu hat City eine ganze Armada an Top-Anwälten selbstverständlich angeheuert.
Na klar, das Geld ist ja da. Die kommen jetzt auch bei den Anhörungen natürlich zum Einsatz. Corona bedingt aber nicht vor Ort, sondern das Ganze per Videoschalte. Wie viele Tage hat City denn jetzt Zeit, bei dieser Anhörung die eigene Unschuld zum einen glaubhaft zu machen, beziehungsweise wie viel Zeit hat die UEFA, die Vorwürfe zu erhärten?
Ja, die eigentliche Anhörung ist jetzt erstmal auf 3 Tage angesetzt und danach setzt sich dann das Schiedsgericht zusammen und berät sich. Und wie lange das dauern wird, das ist noch nicht so richtig sicher. Schnellschüsse, das ist wohl klar, wird es keine geben. Aber wie lange sich das wirklich ziehen kann, diese Entscheidung, das ist auch noch nicht absehbar. Ein Zeitpunkt ist Stand jetzt noch nicht terminiert. Britische Medien gehen aktuell von frühestens Juli aus.
Okay, Gesetz des Falls, es würde entschieden werden, dass City ausgeschlossen bleibt. Was wären da die Konsequenzen?
Für City wird das bedeuten, 2 Jahre keine Champions League oder Europa League, und das hätte sicherlich dann auch Auswirkungen auf den Kader. Also Trainer Pep Guardiola hat ja schon bekräftigt, dass er auf jeden Fall bleiben wird, ganz egal, was da entschieden wird. Aber ob das auch für die Topspieler wie Kevin De Bruyne, Raheem Sterling oder die anderen gilt, da müssen wir erstmal abwarten. Denn 2 Jahre auf großem internationalen Level, auf der internationalen Bühne nicht zu kicken, ob die das wirklich mitmachen würden, ist für mich zumindest Stand jetzt wirklich fraglich. Und es fehlen City ja auch in dem Fall, dass sie verurteilt werden und eben nicht europäisch spielen dürfen, wichtige Einnahmen, die nach den Regeln des Financial Fairplay eigentlich dringend nötig wären, um den teuren Kader und damit auch letztlich den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Denn unbegrenzte Alimentierung durch einen Eigner ist ja durch das Financial Fairplay ausgeschlossen.
Und es spielt ja auch, wenn wir mal ganz kurz zur Bundesliga gehen, spielt ja auch so ein kleines bisschen den Verhandlungen mit dem FC Bayern und Leroy Sané in die Karten, die ja jetzt denken, okay, Sané will im nächsten Jahr auf jeden Fall international spielen. Außerdem braucht Man City ja auch die Kohle dann aus diesem Transfer. Hängt das alles auch noch so ein kleines bisschen mit zusammen?
Das wird sicherlich da auch noch mit rein spielen, natürlich, klar. City braucht dann, wenn es soweit käme, Geld, und da ist wahrscheinlich jeder Cent, jeder Euro dann auch sehr willkommen.
Für die anderen Clubs in der Premier League würde das eben auch bedeuten, dass eventuell sogar Platz 5 in der neuen Saison für die Champions League Quali reichen würde.
Richtig, denn wenn City bestraft würde und dann einen der ersten 4 Plätze in der einheimischen Liga belegen sollte, also in der Premier League, dann rückt einer nach.
Und was wäre, wenn City vor dem CAS Recht bekäme und die Vorwürfe tatsächlich alle sich als haltlos erweisen?
Ja, da hätte die UEFA ein ziemliches Problem, nämlich ein Autoritätsproblem. Dem Verband wird ja sowieso schon seit Jahren vorgeworfen, die eigenen Regeln nicht immer wirklich strikt durchzusetzen, unter der Hand letztlich auch zu viele Ausnahmen für große, mächtige Clubs zu erlauben. City ist da ja auch schon mal in den Genuss gekommen, genauso wie PSG. Aber kassieren sie jetzt, also die UEFA, vor dem CAS die Schlappe, würde das die Autorität des Verbandes sicherlich noch weiter untergraben.
Wenn ihr sagt, wow, das ist ein interessantes Thema, ich möchte gern zu Financial Fair Play und dem Streit zwischen der UEFA und Man City gerne mehr hören, dann stöbert gerne mal ein bisschen im Archiv des Sportplatz-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Da gibt's eine ganze Menge Hintergründe dazu.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Rassismus ist und bleibt ein Problem, und das nicht nur in den USA. Klasse, wenn dann Vereine wie Mainz 05 zeigen, wie man richtig auf rassistischen Hass reagiert. Und die Mainzer Antwort auf das Kündigungsschreiben eines mittlerweile zum Glück Ex-Vereinsmitglieds ist dann auch unser Top des Tages.
Der hatte seinen Vereinsaustritt so begründet. Er könne sich, Zitat, mit diesem Verein, der Profifußballabteilung, schon seit Monaten nicht mehr identifizieren. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass ich beim Afrika-Cup bin, anstatt in der deutschen Bundesliga, heißt es in einem Verweis auf die Mainzer Aufstellungen. Den armen deutschen Talenten werde dabei gar keine Chance gegeben. Fast schon pervers. Folgender Satz. Ich weiß, was jetzt kommt, aber nein. Ich bin auf keinen Fall rassistisch veranlagt. Das verbitte ich mir.
Und die Antwort von Mainz 05 darauf ist im wahrsten Sinne internationaler Fußball absolut Champions League würdig. Mainz 05 schrieb nämlich wörtlich, Rassismus beginnt da, wo rassistische Gedanken geäußert werden. Nicht nur, wenn sich jemand selbst als Rassist bezeichnet. Und die Mainzer machten unmissverständlich klar, ihr Verein stehe für Offenheit, Respekt und Mitmenschlichkeit. Das abtrünnige Vereinsmitglied wurde daher auch nicht zum Verbleib überredet, sondern ganz im Gegenteil.
Auch wenn wir normalerweise Kündigungen bedauern und um jedes Mitglied leidenschaftlich kämpfen, können wir unser Bedauern in diesem Fall nichts ansatzweise ausdrücken. Wir freuen uns mittlerweile über Ihre Kündigung, da Ihre Begründung offenbart, dass Sie nicht die Wertebasis besitzen, die unseren Verein auszeichnet. Chapeau, Mainz 05, so spricht man mit Rassisten.
Und unser Flop des Tages sind 6 chinesische U19-Nationalspieler. Die haben nämlich gegen die strengen Corona-Regeln des Verbandes verstoßen und einfach unerlaubt ihren Trainingsstützpunkt verlassen, um bis in die frühen Morgenstunden Party zu machen. Vom Verband gab's was auf die Finger. Der Trainer hielt eine gepfefferte Standpauke, hieß es, und die 6 wurden verdonnert, selbstkritische Aufsätze zu schreiben. Also ich denke, das dürfte in etwa so wirksam sein wie Bart Simpsons Einsätze an der Tafel. Aber naja, gut. Was soll man U19-Nationalspielern sonst auch antun?
Geburtstagskind des Tages.
Malte, Hast du heute Morgen genau aufs Datum geguckt? Nicht, dass wir wieder unserer Zeit voraus sind, jemandem zu früh gratulieren?
Ja, heute habe ich es genau gegengecheckt. Dicke Sorry geht noch raus an Miro Klose, der eigentlich erst heute dran gewesen wäre mit Geburtstagsglück wünschen. Wir haben ihm gestern aber schon zum 42. gratuliert gehabt. Sorry dafür, man gratuliert ja nicht vorher. Trotzdem, wir sagen jetzt einfach mal doppelt, hält besser. Daher heute von uns nochmal ganz besonders herzliche Glückwünsche an Miro Klose.
Für heute haben wir aber noch ein anderes sportliches Geburtstagskind gefunden, ebenfalls ein Fußballer und es ist auch ein Stürmer.
Der Mann, dem wir heute zum 51. Geburtstag gratulieren, der hat sogar Bundesliga-Geschichte geschrieben, wenn auch weniger mit sportlichen Leistungen. Wir sagen Happy Birthday, Eric Winalda.
Winalda war der erste in den USA geborene Fußballer, der in der Bundesliga spielte. Das hat er 92 bis 94 getan, und zwar beim ersten FC Saarbrücken. Und er war eigentlich ein totales Schnäppchen.
Ja, gerade mal 45.000 US-Dollar Leihgebühr mussten die Saarbrücker für den Stürmer berappen, um ihn zu verpflichten. Und die schienen zunächst auch eine wirklich gute Investition zu sein, denn Winalda, der schoss 8 Tore in 17 Hinrundenspielen.
Zack, Grund genug für Saarbrücken, die Kaufoption für $405.000 zu ziehen. Und dann hatte Winalda plötzlich Ladehemmungen. In der Rückrunde traf er nur ganze zweimal. Und Saarbrücken stieg als letzter ab.
Und sie kamen auch nicht wieder hoch. 14. wurden sie in der folgenden Zweitligasaison. Aber Winalda, der schoss nach oben. Der traf nämlich 14 Mal im Unterhaus und bereitete satte 25 Treffer dazu auch noch vor und wechselte dann zur neuen Saison nach Bochum.
Sein Wert hat sich dann mittlerweile verdoppelt. $850.000 ließen sich die Bochumer diesen Transfer kosten. Der brachte aber weder Winalda noch dem VfL irgendwie was, beziehungsweise nicht so richtig viel. Erst kamen die Ladehemmungen wieder, erneuter Abstieg, dann eine Verletzung und 2 Jahre später ging es für Winalda wieder zurück in die USA.
Dort hatte sich mittlerweile die MLS gegründet und Winalda kickte dort für San Jose, erzielte auch das historische erste Tor der neuen Liga und wurde am Ende der Saison auch zu ihrem Fußballer des Jahres gewählt. Das Highlight seiner Clubkarriere, die allerdings immer wieder von Verletzungen überschattet war. 1999, da gab es auch nochmal eine Rückkehr nach Saarbrücken, da kickte er nochmal 4 Spiele lang in der Regionalliga, schoss dabei 2 Tore.
Ja, aber er hat durchaus auch seine Lorbeeren. Besser war seine Zeit als Nationalspieler. 106 Länderspiele hat Winalda bestritten. Er traf dabei 34 Mal, wurde 1995 ins All-Star-Team der Copa America berufen und von der CONCACAF als einer der besten Spieler der 90er Jahre ausgezeichnet.
Heute arbeitet er als Trainer und als Experte im TV. Wir sagen Happy Birthday, Eric Winalda.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 9. Juni 1987, da endete eine der spektakulärsten NBA-Finalserien aller Zeiten. Die Kontrahenten damals, die LA Lakers auf der einen Seite und die Boston Celtics auf der anderen. Und das waren damals die dominanten Teams im Basketball.
This has indeed been a storied rivalry. Amazingly 25 of 40 NBA titles won by one of these teams.
So wurde die Übertragung dieses Duells zwischen den Lakers und den Celtics damals von den Kommentatoren eingeleitet. 1987 war das 10. Mal, dass die beiden Teams im Finale aufeinander trafen und das 3. in 4 Jahren.
1984, da hatten die Celtics mit 4-3 gewonnen, 85 die Lakers mit 4-2 und 87, da endete das Duell wieder mit 4-2 für die Lakers. Der Mann des Abends in dem Spiel war Superstar Magic Johnson.
Ja, und dessen Hakenwurf entschied in buchstäblich letzter Sekunde das Spiel Nummer 6, 107-106 zugunsten der Lakers und brachte ihnen erneut den Titel. Und er versetzte seinen Coach mit Riley in Verzückung.
It was a long year of great hard work. I've got the best group of guys I've ever had and they've worked very hard. They deserve this. I think it's the best Laker team I've ever coached.
Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, also 3 spätere Hall of Famer, die standen unter anderem im Team der Lakers damals. Es war eine Mannschaft, die in den 80ern alles dominierte. 80, 82, 85, 87 gewannen sie den NBA-Titel und sollten den im Folgejahr 88 dann auch noch einmal verteidigen.
Die Celtics dagegen hatten 84 und 86, und zwar angeführt von Larry Bird, den Titel gewonnen, rutschten dann nach der Niederlage 87 aber erstmal ab. Ins NBA-Finale sollten sie erst wieder 2008 kommen, übrigens auch wieder gegen die Lakers, aber das ist dann eine andere Geschichte.
Stand jetzt aktuell.
Heute wäre ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben. Das finden zumindest diejenigen, die es mit dem ersten FC Saarbrücken halten. Der hat es ja schon geschafft, als erster Viertligist überhaupt ins Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Heute Abend sollte es aber aus ihrer Sicht gerne noch einen Schritt weitergehen.
Ins Finale nach Berlin, nämlich Berlin, wir fahren nach Berlin. Ob so in Saarbrücken klingt, man weiß es nicht. Dafür müsste Saarbrücken erstmal noch einen weiteren Bundesligisten aus dem Weg räumen. Es wäre der dritte in dieser sensationellen Pokalsaison nach Köln und Düsseldorf. Der dritte Rheinländer, Bayer Leverkusen.
Bei allem Respekt für Köln und Düsseldorf, aber das ist nun doch schon mal wieder ein ganz anderes Kaliber.
Ja, wobei Bayer aber zwei der letzten drei Bundesligaspiele verloren hat, wissen wir. Zudem einige Spieler angeschlagen sind, unter anderem wird Kai Havertz wieder nicht mitmachen können. Aber auch Saarbrücken hat so ein paar Sorgen, denn denen fehlt vor allem die Matchpraxis. Seit exakt 3 Monaten haben die Saarbrücker kein Spiel mehr bestritten. Daher kommt es jetzt wohl darauf an, frühe Nackenschläge irgendwie zu vermeiden. Das sagte Trainer Lukas Kwasniok im Saarländischen Rundfunk.
Ich glaube, dass wir die ersten 10, 15, 20 Minuten auch überleben müssen. Wir müssen uns erstmal in so einen Wettkampfmodus reinfuchsen und hoffen einfach, dass die Leverkusener uns bis dahin nicht überrollt haben. Ich glaube, mit zunehmender Spieldauer werden wir dann immer mehr Paroli bieten können.
Aber es fehlt dem Underdog ja auch noch der 12. Mann und damit die Stimmung im Stadion. Wie oft haben wir das schon erlebt, dass Underdogs beflügelt von ihren frenetischen Fans richtig über sich hinauswachsen und dann eben genau das Quäntchen Adrenalin freisetzen, das es eben braucht, um einen Favoriten auch mal zu ärgern.
Ja, aber ganz wichtig wird es auch sein, dass die Saarbrücker an sich glauben. Das haben sie die ganze Pokalsaison über auch getan. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dieses Selbstbewusstsein, das werden sie auch jetzt in diesem Spiel mitnehmen. Sie haben ja im Grunde nichts zu verlieren. Und je länger sie sich selbst im Spiel halten können, desto nervöser wird ja irgendwie dann jeder Gegner. Das ist klar.
Und sollte es ins Elfmeterschießen gehen, dann würde ich da Saarbrücken sogar ein bisschen im Vorteil sehen. Im Achtel- und im Viertelfinale, da haben sie beide Male das Elfmeterschießen am Ende gewonnen. Und Torhüter Daniel Batz, der weiß es auch, wie es geht mit den Elfmetern.
Ja, und das weiß auch Trainer Kwasniok und deshalb gibt er sich im Saarländischen Rundfunk zwar realistisch, aber trotzdem hoffnungsvoll.
99 von 100 Spielen werden wir nicht als Sieger vom Platz gehen, aber der 9.6. kann ein ganz besonderer Tag werden. Wir wollen ihn zu einem Feiertag machen hier im Saarland.
Freuen wir uns also auf einen packenden, hoffentlich, Pokalabend.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Im DFB-Pokal starten heute also die Halbfinals mit dem Spiel 1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen. In der zweiten Liga gibt's das Nachholspiel Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth und vor dem KAS in Lausanne wird weiter angehört. Und auf dem Nürburgring, da gehen die DTM-Piloten in ihren zweiten Testtag, um sich und ihre Autos nach 8-monatiger Pause langsam aber sicher für den Saisonstart Anfang August in Spa in Schuss zu bringen.
Und die müssen gut und zielgerichtet testen. Die Saison wird kurz, sie wird knackig, sie wird pickepacke vollgepackt. 18 Rennen und 9 Rennwochenenden in 3,5 Monaten. Da bleibt während der Saison keine Zeit für die Entwicklung. Da muss das Auto schon zum Start komplett passen.
Außerdem läuft das BBL-Turnier im Münchner Audidom weiter. Die Bayern, die haben sich ja gestern von ihrer Auftaktpleite erholt gezeigt, haben Crailsheim deutlich die Grenzen aufgezeigt. 110 zu 79. Lautet das Ganze dann am Ende. Aber es gab auch noch eine Überraschung. Ulm nämlich, die haben den zweiten Sieg in dieser Finalgruppenphase gefeiert. Die besiegten auch die EWE Baskets aus Oldenburg mit 85 zu 66. Und heute geht es dann, Stand jetzt weiter, mit Ludwigsburg, Frankfurt und Berlin Bamberg.
Und die neue nationale Turnierserie des Deutschen Tennisbundes startet bei den Männern mit 32 Herren und teilweise sogar mit Zuschauern. Die Vorrunde wird an 4 verschiedenen Standorten in 8 Vierergruppen stattfinden und bei den Gruppen, die in Neuss spielen dürfen, hat das zuständige Gesundheitsamt grünes Licht für bis zu 100 Zuschauer gegeben.
Also ein weiterer Hauch von Normalität und die Damen, die nehmen mit 24 Starterinnen ab dem 16. Juni dann ihren Spielbetrieb auf. Und mehr zum Thema Tennis erfahrt ihr hier auf meinsportpodcast.de, natürlich vom Kollegen Andreas Thies in unserem Tennis-Podcast Chip and Charge. Ja, und das war's dann auch von uns bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir bringen euch werktäglich morgens um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand, versorgen euch hoffentlich mit genug Argumentationsfutter, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gut gerüstet seid. Und das natürlich auch morgen wieder.
Also kommt heute gut durch den Dienstag und wenn euch gefallen hat, was ihr hier hört, dann abonniert Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, gebt uns auch ein paar Sterne und schreibt was dazu. Stand jetzt freuen wir uns über eure Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Stand jetzt lohnt sich und auch der Klick auf meinsportpodcast.de.
Hier findet ihr nämlich Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.